Herzlich willkommen zum FAW-Podcast. Heute mit Professor Dr. Alexander Preuß, der ist Managing Partner der Analect. Analect ist Teil eines internationalen Media-Agentur-Netzwerks der Omnicom. Alexander, ihr baut, so steht auf eurer Website, auf Datentechnologie, Analytik auf und nutzt eure Marketing-Science-Kompetenz, um Optimierungspotenziale zu erkennen und den ROI oder auch ROI unserer Kunden nachhaltig zu steigern. Alexander, das liest sich ganz schön geschwurbelt. Was macht ein Analect?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Analect ist ein relativ weit gefasster Bereich in Deutschland. Also in der Tat sind wir Experten für Technologie und datengetriebenes Marketing. Und Analect gliedert sich in verschiedene Bereiche auf. Das heißt, ein Bereich, der beschäftigt sich zum Beispiel mit der Implementierung von Tech-Strategien. Ein anderer Bereich, der beschäftigt sich mit der Frage, wie online Personen erreicht werden können. Da werden dann so Sachen wie Digital Customer Journeys und Ähnliches durchgeführt. Dann gibt es einen weiteren Bereich, der beschäftigt sich mit der Erstellung von, ich sag mal im weitesten Sinn, Dashboard-Lösungen. Und dann gibt es noch den vierten Bereich, der beschäftigt sich dann eher so mit klassischer Marktforschung. Und in diesem Zusammenhang bin ich mit dem Bereich Marketing Science tätig. Und im Bereich Marketing Science kann man ganz einfach sagen, erstellen wir in erster Linie Datenmodelle. Das heißt, das, was heutzutage unter dem Label MMM, also Marketing Mix Modeling, gefasst wird.
Spannend. Für den Fachverband Außenwerbung, und darum sitzen wir auch heute zusammen an den Mikrofonen, habt ihr gerade eine Studie gemacht, die die Wirkung, die Effizienz der Gattung Außenwerbung im Mediamix analysiert. Das Besondere ist, die Studie wird Anfang August offiziell vorgestellt. Also wer heute zuhört, der hat ein echtes Preview, ein Sneak Preview sozusagen auf die Ergebnisse. Zum ersten Mal vorgestellt, die Frage, was habt ihr ganz grob gemacht?
Ja, da muss ich ein ganz kleines bisschen ausholen. Wir erstellen für die unterschiedlichsten Produkte und Branchen und Marken Datenmodelle. Und ohne jetzt ins technische Detail zu gehen, geht es einfach darum, einmal darzustellen, welche Faktoren aus den Bereichen Kommunikation, aus den Bereichen Marketing, aus den Bereichen Saisoneffekte und Wettbewerb, Zielgrößen wie zum Beispiel den Absatz steuern. Für jedes Datenmodell, was wir erstellt haben, haben wir die wesentlichen Kennziffern in einer Datenbank hinterlegt und im Grunde ganz einfach gesagt haben wir nichts weiter gemacht, zunächst einmal, als zu schauen, in welchen Fällen wurde Out of Form untersucht und was haben wir für Out of Form für Kennziffern verfügbar. Und die Kennziffern aus den Modellen, das sind dann zum Teil so Kennziffern für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Das heißt, Stichwort Return on Invest, was kriegen wir für einen eingesetzten Euro zurück, aber dann auch Kennziffern für die Effektivität, die uns eine Auskunft geben, welcher Beitrag des Ziel-KPIs, also welcher Beitrag von Sales beispielsweise, durch Out-of-Home generiert wurde. Das Ganze kann man dann ins Verhältnis zu den eingesetzten Mitteln, zu den Spendings setzen und auf dem Weg kann man, denke ich, ein ganz gutes Bild gewinnen über diese vielen Fälle hinweg, was Out-of-Home leisten kann.
Das Spannende ist, du hast gerade den Begriff Modeling so in den Ring geworfen. Wie würdest du es erklären, damit es auch jemand versteht, der jetzt nicht ein Media und vielleicht auch kein Abverkaufsexperte ist oder den Sales Funnel nur vom Hörensagen kennt?
Ja, also ich versuche mal eine Erklärung und bitte unterbrich mich sofort, wenn das Ganze zu technisch wird. Zunächst einmal die Zielsetzung, die ist eigentlich relativ klar. Wir möchten verstehen, wie eine Zielgröße und ich sage mal der Einfachheit halber, wie eine Zielgröße wie der Absatz ausgesteuert wird. In der realen Welt, da gibt es eine ganze Reihe von Einflüssen. Da gibt es, wie gesagt, Kommunikationsmaßnahmen. Da gibt es dann, wenn man an den Verkauf von Produkten, Absatz von Produkten denkt, gibt es Faktoren wie Preise, da gibt es Faktoren wie Promotions im Handel, da gibt es saisonale Effekte, da gibt es Aktivitäten des Wettbewerbs, da gibt es dann spezielle Dinge wie zum Beispiel auch wirtschaftliche Indikatoren, wie die sich entwickeln. Und das heißt, in der realen Welt, da gibt es ein ganzes Bündel von Ursachen, das auf diesen Zielfaktor wirkt. Auch wenn wir am Ende vielleicht nur an der Mediawirkung interessiert sind, müssen wir versuchen herauszufinden, wie die gesamten Variablen in ihrem Zusammenspiel die Zielgröße beeinflussen. Das Ganze muss man sich so vorstellen. Wir haben zunächst einmal die Zielvariable. Die Zielvariable, die beobachten wir über möglichst viele Datenpunkte. So ein typischer Zeitraum ist ein Zeitraum von vielleicht 3 Jahren, wo wir uns auf monatlicher Basis oder auf wöchentlicher Basis die Entwicklung der Absätze anschauen. Dann haben wir so rund 150, 156 Datenpunkte. Und wir versuchen jetzt die verschiedensten möglichen Faktoren, die die Entwicklung gesteuert haben können. Und jetzt kann man nicht so rangehen und sagen, wenn wir beispielsweise wissen wollen, wie Out-of-Home gewirkt hat, dass wir bivariat gegenüberstellen, was waren die Plakateinsätze, die Out-of-Home-Einsätze und wie haben sich die Sales entwickelt, sondern die Sales selbst, die werden von einem Bündel von Ursachen gesteuert. Und um die Wirkung von Kommunikationsmaßnahmen, die eben auch out of home herauszubekommen, müssen wir im Grunde eine Kombination von Variablen finden, die alle Einflüsse herausfiltert, die relevant sind. Und erst in diesem Zusammenspiel kann dann am Ende erkennen, wie die einzelnen Medien die Absätze gesteuert haben. Und die Verfahren, die dahinter stehen, ohne jetzt hier zu tief gehen zu wollen, das sind üblicherweise Verfahren der Statistik. Wir setzen klassische Regressionsverfahren, multiple Regressionen ein. Und man muss sich das Ganze dann so vorstellen, den Prozess, dass wir in einem ersten Schritt immer wieder neue Kombinationen von Variablen testen, bis wir eine Kombination gefunden haben, die so gut wie möglich die Absätze erklären kann. Auf der anderen Seite brauchen wir aber auch eine Sicherheit dahinter, dass die Einflüsse, die wir da drin haben, nicht nur drin sind, weil wir sie gerne drin haben möchten, sondern weil sie eben auch einen echten, statistisch signifikanten Beitrag leisten. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich auch die praktische Seite kontrollieren. Das statistisch beste Modell nützt uns gar nichts, wenn am Ende nicht wenigstens einige von den Einflüssen drin sind, die uns interessieren. Und das ist ein relativ langwieriger Prozess, diese Sachen durchzutesten. Teile davon lassen sich selbstverständlich heutzutage automatisiert durchtesten. Aber in letzter Konsequenz ist es immer sinnvoll, wenn man ein Auge und menschlichen Verstand darüber blicken lässt. Und dann geht sozusagen der zweite Teil der Arbeit los, wenn wir ein solches Modell gefunden haben. Dann muss das Modell aufbereitet werden und dann müssen aus diesem Modell verschiedene Kennziffern entwickelt werden. Also unter anderem müssen wir auf Basis dieses Modells dann herausfinden, welchen Beitrag die einzelnen nachgewiesenen Medien geleistet haben, wie sie genau gewirkt haben, wie wirtschaftlich sie gewirkt haben und so weiter. Und der letzte Punkt, dann höre ich aber auch auf, was man mit dem Modell anfangen kann, das liegt in den Prognosen. Das heißt, wir können die Modelle nicht nur verwenden, um ex post zu erklären, welchen Beitrag die einzelnen Treiber geleistet haben, sondern mit Hilfe des Modells können wir Prognosen erstellen, also beispielsweise testen, was passiert, wenn wir an den Stellschrauben drehen, wenn wir Preise erhöhen, wenn wir den Media-Mix verändern und so weiter. Also das in Kurzform, so das, was wir in unserer täglichen Arbeit tun.
Ich fand es ganz verständlich. Im Prinzip ist es so, dass man sagt, ihr habt gemessen, wie viel der Werbekunde bei dem eingesetzten Euro, Klammer auf, Medialeistung als Teil von multivarianten Faktoren eigentlich rausbekommt. Was hat denn dich an dieser Studie am meisten überrascht?
Also, sagen wir so, wenn wir einzelne Modelle erstellen, dann ist jedes Modell für sich, ich will jetzt nicht übertreiben und nicht von Einzigartigkeit sprechen, aber die Ergebnisse, die dabei herauskommen, die sind schon sehr, sehr stark auf den einzelnen Fall, auf die einzelne Branche, auf das einzelne Produkt zugeschnitten. Und was mich immer wieder überrascht bei solchen Arbeiten ist, dass diese Vielfalt, die wir zwar in den einzelnen Modellen sehen, dass sich aus diesen einzelnen Modellen dann am Ende doch eine gewisse Regelmäßigkeit und Gesetzesmäßigkeit ableiten lässt. Also wir haben ganz klar gesehen, in jedem einzelnen Fall hat Out of Home natürlich unterschiedlich gewirkt. Aber wenn wir das jetzt alles zusammenbringen, wenn wir alle Fälle zusammenwerfen, dann können wir schon erkennen, dass dort gewisse Regelmäßigkeiten zu erkennen sind, dass Out of Home gewisse Eigenschaften im Mix mit anderen Medien, mit TV zeigt und so andere Sachen, die eigentlich auch, naja, in jedem Fall dann in unterschiedlichem Maß auftreten, die aber hochinteressant sind, dass eben Out of Home beispielsweise auch mit einem gewissen zeitlichen Verzug gewirkt hat und auch über den Einsatz hinaus, über den Plakatflight hinaus noch gewisse Wirkungen gezeigt hat.
Das finde ich spannend, da kommen wir gleich noch dazu. Was ihr auch rausgefunden habt, ist der Wirkanteil von Out of Home deutlich über dem Anteil, den Out of Home normalerweise am Media-Mix hat, liegt. Das heißt, bei den Kampagnen, die ihr ausgewertet habt.
Ja.
Das würde für mich doch heißen, dass es in jedem Fall immer sinnvoll ist, Out of Home einen relevanten Anteil in crossmedialen Kampagnen zuzuschreiben, oder?
Ja, das ist auf jeden Fall ein starker Indikator dafür. Also erstmal selbstverständlich, dass Out of Home im Media-Mix gewirkt hat. Kann aber durchaus ein Indikator sein, dass Out of Home ein höheres Budget, höheren Werbedruck, höhere Einsatzzeiträume vertragen kann. Und ich versuche mal das Ganze von hinten aufzuzäumen. Die Medien, die einen kleineren Anteil an der Wirkung haben, als ihrem eigentlichen Volumen entspricht. Das sind dann in der Regel Medien, die mit hohem Werbedruck eingesetzt werden. Und das ist leider so ein, es ist einfach so ein praktischer, so ein ganz typischer Effekt. Die Medien, die mit hohen Drücken eingesetzt werden, die erzeugen sehr, sehr viele Kontakte und das führt dann dazu, dass Grenznutzeneffekte auftauchen und diese Grenznutzeneffekte, die führen dann am Ende dazu, dass wenn ein gewisses Werbedruckniveau vorhanden ist, dass dann es praktisch immer teurer wird, immer schwieriger wird, zusätzliche Wirkung zu generieren und so ein Indikator, das Verhältnis zwischen dem Anteil an der Wirkung und dem Anteil am Mix, das ist eigentlich immer ein ganz gute Indikation dafür, um schon mal so erste Ideen zu gewinnen, in welche Richtung eine Optimierung des Media-Mixes gehen kann, um dann am Ende im gesamten Kampagnenmix für die gesamte Kampagne eine maximale Wirkung zu erzielen.
Ich weiß, du kannst ja, das war jetzt ganz sehr schön beschrieben, andere Gattungen nicht schlecht machen, willst du ja auch gar nicht, und wir wollen es auch gar nicht. Interessant ist ja in der Studie, dass man zum Beispiel den Out-of-Home-ROI über dem von TV sieht. Woran liegt sowas? Ist es diese abnehmende Grenznutzung?
Ganz genau. Also das liegt, also man muss vielleicht noch ein ganz kleines bisschen weiter ausholen. Jetzt fiel ja schon sehr, sehr häufig das Stichwort Return on Invest ROI. Und der Return on Invest ROI, das ist zunächst mal eine reine Dreisatzbetrachtung, wenn das Modell steht. Das heißt, das Modell kann darstellen, welcher Beitrag, also wie viel Absatz, wie viel Umsatz durch die jeweiligen Medien generiert wurde. Dann setzen wir die Kosten dahinter. Je nachdem, auf welcher Ebene man das betrachtet, üblicherweise in solchen öffentlichen Studien natürlich die Bruttokosten. Und dann kann man sehen, wie viel Geld im Schnitt für einen eingesetzten Euro pro Medium generiert wurde. Jetzt ist ganz wichtig bei dieser Betrachtung die Aussage zum Return on Invest. Das bezieht sich immer auf die Art und Weise, wie das jeweilige Medium eingesetzt wurde. Das heißt, welchen Werbedruck das Medium in der betrachteten Zeit hatte, welche Werbepausen eingesetzt wurden, etc. etc. Das heißt also, das, was wir hier haben, das ist praktisch die durchschnittliche Leistung aus der Vergangenheit, so wie das Medium eingesetzt wurde. Jetzt gibt es die zweite Dimension, die eine Rolle spielt. Das ist dieser Begriff, der jetzt hier schon mehrfach angesprochen wurde, die Grenznutzeneffekte. Und in der Tat sieht es so aus, dass eben sehr, sehr starke Medien, die einen sehr hohen Beitrag leisten, dass die eben schon aufgrund der hohen Kontaktdichte sehr stark in einem Grenznutzenbereich sind. Out of Home hat in allen untersuchten Fällen typischerweise einen relativ kleinen Anteil am Media-Mix gehabt. Und in dieser Kombination, das heißt also, ich übersetze das mal frei, kleiner Anteil am Media-Mix, kleine Grenznutzeneffekte, und in dieser Kombination im breiten Media-Mix mit anderen Medien führt das eben dazu, dass für diese dahinterstehenden Einsätze und Werbedrücke der Return on Invest für Out of Home höher ist und zum Teil eben deutlich höher als beispielsweise das große Medium TV, so wie es da eingesetzt wurde.
Das heißt, immer dann, wenn TV um Out of Home ergänzt wird, dann ist der ROI höher als die Summe der einzelnen Medien, Klammer auf, alleine. Das heißt, crossmediale Kampagnen inklusive Out of Home sind also höchst effizient.
Ganz genau. Allerdings kann man das nun nicht pauschal sagen, sondern im konkreten Fall muss man eben sehr, sehr genau sehen, wie hoch der ideale Anteil der jeweiligen Medien ist.
Reden wir mal über Out of Home und Online. Das ist auch ganz spannend, weil Online ja normalerweise, ich kenne nur andere Modelings, wo Online immer traditionell einen relativ hohen ROI hat, ja, weil es ja im Prinzip bereits so eine getargetete Zielgruppe ja ist, also eine vorselektierte, ja, Zielgruppe eigentlich, die man mit der Kampagne immer erreicht. Was habt ihr denn hier rausgefunden?
Ja. Also zunächst mal, das ist absolut richtig, das sind grundsätzlich auch unsere Ergebnisse. Gleichzeitig gilt aber auch hier, auch im Jahr 2020 und insbesondere im Bereich der Fast-Moving-Consumer-Güter, hat Online auch keine Riesenanteile am Mediabudget. Das heißt also, hier gilt auch wieder das, ich nenne das mal umgekehrte Grenznutzen-Argument. Das heißt also, kleine Budgets im Bereich Online plus dann eben die Möglichkeit, das vielleicht noch genauer auszusteuern als die großen Massenmedien. All das führt dazu, dass am Ende unter den gegebenen Voraussetzungen ein relativ hoher Return on Invest generiert wird. Jetzt müssen wir Folgendes berücksichtigen. In unserer Studie, da haben wir verschiedene Fälle. Nicht alle Fälle wurden gleichmäßig mit denselben Online-Medien eingesetzt oder mit den gleichen Online-Medien. Und aus dem Grund haben wir uns entschlossen, in unserer Studie zunächst einmal zu sagen, der dritte Block neben TV und Out of Home ist online. Wir haben dann aber für eine Teilmenge, wo uns die entsprechenden Informationen vorlagen, wo es entsprechend eingesetzt wurde, online nochmal unterteilt in Display, in Online-Video und in Search. Und auch da ist unsere Erkenntnis, dass es dort enorme Unterschiede gibt. Display hängt von verschiedenen Faktoren ab. Also da gibt es mehr oder weniger auch über die Fälle unserer Studie hinaus kein einheitliches Bild. Das kann manchmal hocheffizient sein. Manchmal ist die Effizienz, also der Return on Invest, nicht ganz so hoch. Online-Video hat eine hohe Effizienz, wirkt erfahrungsgemäß sehr, sehr gut im Media-Mix, also so als gesamter Bewegtbild-Mix, wenn man so will. Und was dann aber im Grunde alles schlägt, das ist Search, also die Search-Marketing-Budgets. Und dort ist der Return on Invest im Grunde unter den Online-Maßnahmen am höchsten. Geht einerseits sicher auch zurück auf vergleichsweise kleine Budgets. Aber hier zählt nicht nur das Grenznutzen-Argument. Was wir hier gemacht haben, wir untersuchen öfter mal die Entwicklung von den Suchindizes. Das heißt, wir bilden da sozusagen einen Analogieschluss. Die Search-Variable, die wird praktisch wiedergegeben oder die wird repräsentiert durch die frei erhältlichen Variablen zum Suchverhalten. Und wenn wir uns dann angucken, wie sich das Suchverhalten entwickelt, also die organischen Suchen in diesem Fall, dann können wir in sehr, sehr vielen Fällen nachweisen, dass zumindest ein nennenswerter Anteil der Suchanfragen durch Medien angestoßen wird. Und das haben wir in einigen der Fälle auch für Plakat, für Out of Home nachweisen können. Das heißt, einige Fälle liegen uns vor, in denen wir zeigen können, dass Out of Home die Suchen angestoßen hat. Und das wirft natürlich wieder ein etwas anderes Licht auf das Ganze. Das heißt, jetzt kann man sagen, in dieser hohen Effizienz, die durch Search als Teil von Online sich ausdrückt, da geht ein Teil zumindest auf den Anstoß durch andere Medien zurück. Wie gesagt, auch Out of Home kann das leisten. Und für eine, absolut faire Betrachtung, wäre es dann sicher möglich, diese indirekte Leistung, was den Return on Invest angeht, nochmal umzuverteilen, was dann die Gewichtung so ein ganz kleines bisschen noch verschieben würde.
Da gibt es ja auch Studien aus der Vergangenheit, die gezeigt haben, dass Out-of-Home-Search tatsächlich richtig pusht, wenn man das irgendwie intelligent einsetzt. Du hast es vorhin schon angesprochen, das fand ich sehr spannend, weil für mich war es in dieser Konsequenz relativ neu. Das ist, dass Out-of-Home über den eigentlichen Kampagnenzeitraum hinweg nachwirkt, also das, was du mit Carry-Over-Effekt bezeichnet hast. Ihr habt bei Carry-Over-Effekte einmal nach einer Woche nachgeguckt, und da ist er zum Beispiel besser als bei TV, und dann sozusagen von 2 bis zu 2 Wochen nach Kampagnenende. Das heißt, interessant finde ich, die Out-of-Home-Werbung wirkt also nicht nur zum Kampagnenzeitraum, sondern erzeugt darüber hinaus eine nachhallende Wirkung, sage ich mal. Also es ist nicht aus dem Augen, aus dem Sinn, sondern es ist so, dass man sagt, es ist tatsächlich nachhaltig.
Ja, das kann man so interpretieren. Und im Grunde ist das die Art und Weise, wie wir grundsätzlich an die Modellierung von Medien herangehen. Also wenn ich hier auch ein ganz kleines bisschen ausholen darf, wenn wir uns so ein Modell vorstellen, wo wir den Absatz eines Produktes nachweisen wollen, dann haben wir ja, wie gesagt, verschiedene Maßnahmen, die den Absatz steuern. Wenn wir in der Woche ein Sonderangebot, einen Sonderpreis haben, meinetwegen eine Rabattaktion oder eine Promotion, dann ist relativ klar, diese Promotion, die wirkt in dieser Woche, wo es beispielsweise 2 Stück zum Preis von einem gibt. Diese direkte Angebotskommunikation, die liegt selten in den Medien vor. Das heißt, über die Medien werden üblicherweise, selbst wenn produktspezifische Eigenschaften, wenn Produktwerbung betrieben wird, wird doch eher eine Imagekomponente kommuniziert. Und um die Wirkung der Medien gerecht betrachten zu können, testen wir immer auch in diesem Zusammenhang, wie weit die Medien zeitlich verzögert wirken. Und man muss sich das Ganze so vorstellen, wir betrachten nicht nur eine Media-Variable, wie das Medium jeweils gestreut wurde, sondern wir betrachten Media in verschiedenen Verzögerungsstufen. Also wir machen dann, ich mache es mal am Beispiel Out of Home, zunächst einmal nehmen wir die Media-Variable mit den wöchentlichen Einsätzen von Out of Home. Dann wäre die nächste Media-Variable der wöchentliche Einsatz zu 99% und 1% verteilt auf die nachfolgenden Wochen mit einem Vergessensverlauf, also mit nicht linear abnehmender Wirkung. Und so kann man sich das bildlich vorstellen, bilden wir dann die nächste Schablone, 98% Wirkung während des Einsatzes, 2% Übertrag bis hin zu im Extremfall 1% Wirkung und 99% zeitlich verzögert. Und wir testen dann, welche dieser Schablonen, kann man sich bildlich vorstellen, am besten in das Modell hineinpasst, die beste Erklärung liefert. Jetzt muss man dazu sagen, auch das geht nicht völlig ohne einen gewissen, naja, ich nenne das mal menschlichen Verstand. Das heißt also, wenn wir eine sehr, sehr kleine Maßnahme haben, und uns das Modell sagt, diese kleine Maßnahme, meinetwegen eine Fachzeitschriftenanzeige, die einmal eingesetzt wurde, und das Modell zeigt uns an, die beste Anpassung wird geliefert, wenn wir 1% Sofortwirkung haben und 99% Nachwirkung, dann stärkt das R-Quadrat, also die Anpassung, und wir haben die höchste Signifikanz, dann ist das etwas, was nicht mit der Erfahrung in Einklang zu bringen ist. Jetzt wird es auf der anderen Seite aber nicht völlig beliebig, sondern wir haben einen relativ großen, Erfahrungsbestand. Wir modellieren seit 20 Jahren, haben in der Zwischenzeit weit über 1400 Modelle erstellt, und auch da leiten sich jetzt gewisse Gesetzesmäßigkeiten ab. Und ein sehr, sehr wesentlicher Faktor, der natürlich neben der Kreation und neben dem Produktlebenszyklus und so weiter und so fort eine Rolle spielt, sehr, sehr wesentlicher Einflussfaktor ist der Werbedruck und der Werbedruck aus der Vergangenheit. Das heißt also, man kann ganz pauschal sagen, wenn ein Produkt, wenn ein Medium mit hohem Werbedruck und nicht das erste Mal eingesetzt wurde, dann ist diese Nachwirkung typischerweise länger, als wenn wir im ungünstigsten Fall ein ganz neues Produkt haben mit einer ganz neuen Kampagne und dann vielleicht auch noch einer schwachen Kreation. Das Ganze, wie gesagt, untersuchen wir für jeden einzelnen Fall. Und das Spannende war, dass wir das Ganze jetzt einmal fallübergreifend über all die untersuchten Fälle mit Out-of-Home-Wirkung in Einklang gebracht haben. Und da haben wir in der Tat gesehen, die mittlere Wirkung, die sieht so aus wie von dir beschrieben. Also im Mittel haben wir auch nach 2 Wochen noch einen erheblichen Anteil der Wirkung, also 2 Wochen nach Kampagnenende, und die klingt dann so langsam aus. Und das Ganze variiert natürlich von Fall zu Fall. Es gibt sicher auch Out-of-Home-Kampagnen, das betrifft dann insbesondere Produkt-Launches, die relativ schnell ausgeklungen sind, aber für stark eingeführte Produkte, die dann aber auch nicht im nur ersten Flights, sondern über mehrere Flights mit Out-of-Home beworben wurden und wo dann am Ende auch noch die Kreation passt. Da haben wir dann durchaus sehr, sehr lange solche sogenannten Carry-Over-Effekte festgestellt, die dann dazu geführt haben, dass Out-of-Home auch noch nach 13 Wochen mit einer Wirkung von ungefähr 50% wirken kann. Das heißt also, diesen Punkt, den ich jetzt eben beschrieben habe, das hätte ich eigentlich vorher erwähnen sollen, das ist die sogenannte Halbwertszeit und das ist immer so ein ganz guter Indikator für die Dauer der Wirkung. Und das kann also durchaus im Einzelfall über 13 Wochen und sogar noch länger anhalten. Und das wiederum kann, gilt jetzt nicht nur für Out-of-Home, sondern für jedes Medium, das kann dann wieder eine ganz gute Indikation sein, bis zu welchem Punkt man im Idealfall, wenn das Budget passt, die Werbepausen aussteuern kann und wo dann irgendwann ein Punkt erreicht ist, also wo dann der Werbesockel, der Depoteffekt verloren geht und wo dann ein Punkt erreicht ist, wo es ganz sinnvoll sein kann, spätestens dann wieder mit frischen Kampagnen, mit frischen Flights nachzulegen.
Spannend ist auch, da kann man sich vorstellen, wie relevant die Kreation ist, weil sie entsprechend die Bilder nachhaltig ins Hirn pflanzt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Jetzt sind wir schon weg eigentlich von dem Thema Return on Investment, muss man sagen, als Werbe-KPI und es gibt ja auch noch tatsächlich andere, die zeigen, wie eine Marke durch Werbung aufgeladen wird. Also Out-of-Home leistet, das habt ihr, glaube ich, auch herausgefunden, einen wichtigen Beitrag im Markenfunnel. Also man muss so sagen, dass man sagt, die Kampagnen spielen eine Rolle bei der Entscheidungsfindung von Konsumenten. Insbesondere bei den KPIs Awareness, Consideration, First Choice, da ist das Medium hocheffizient. Woran liegt denn das?
Ja, also wenn ich hier auch ein ganz kleines bisschen nochmal ausholen darf. Wir hatten uns eben, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr stark auf den KPI Sales im weitesten Sinn fokussiert. Selbstverständlich gibt es weitere Werbewirkungsparameter und selbstverständlich soll Werbung natürlich auch dazu beitragen, eine Marke aufzuladen, eine Marke bekannt zu machen, sympathisch zu machen und so weiter. In diesem Zusammenhang haben wir auch eine ganze Reihe von Modellen erstellt und Modelle, wo wir sehr, sehr viele Parameter betrachtet haben. Das sind genau die von dir genannten Parameter, die sich so plakativ zu einem Funnel zusammenstellen lassen. Ich muss dazu sagen, persönlich glaube ich nicht unbedingt an diesen Funnel-Ansatz, der ja besagt, dass der Konsument eben diese einzelnen Stufen der Awareness, der Markenentwicklung durchmachen muss, bis er dann am Ende zum treuen Konsumenten wird. Also daran in der Form glaube ich nicht. Nichtsdestotrotz sind jede diese genannten Parameter für sich betrachtet, hochrelevante Parameter, um einmal ein Bild der Marke zu erfassen, um dann aber auch eine Aussage zu treffen, wie dieses Bild, wie diese Einstellung zur Marke auf der jeweiligen Stufe, wie die durch Kommunikation ausgesteuert werden kann. Und in der Tat haben wir dort gesehen, wo Out-of-Home eingesetzt wurde. Gut, jetzt muss ich einschränken. Voraussetzung ist natürlich immer, dass ein gewisser Werbedruck hinter solchen Maßnahmen steht, um mit unserem Instrument oder mit dem Instrument des Modelings nachgewiesen werden zu können. Aber wenn die Voraussetzungen stimmen, dann muss man sagen, kann man durchaus nachweisen, dass Out-of-Home einen Beitrag zur Entwicklung nicht nur der Sales, sondern auch zu den Markenparametern leistet. Und hier gilt im Grunde wieder genau das Argument, was auch für die Sales gilt. Das heißt, Out-of-Home trägt in einer Kampagne, im Mix einer Kampagne dazu bei, die Effizienz der Gesamtkampagne noch einmal zu erhöhen und dass wir hier praktisch auch wieder eine hohe Effizienz sehen und die Effizienzbetrachtung analog zum Return on Invest wären hier die Kosten pro Punkt. Dazu muss ich noch erläutern, die Kosten pro Punkt bedeutet, was wurde durchschnittlich ausgegeben, um den betrachteten Parameter um einen Punkt zu steigern. Das ist sozusagen der umgedrehte Return on Invest. Das heißt also, an dieser Stelle gilt, Hohe Effizienz zeichnet sich nicht durch einen hohen Wert Kosten pro Punkt aus, sondern gerade durch einen niedrigen. Und das wiederum lässt sich genau auf diese Mechanik, auf die bereits genannten Faktoren zurückführen. Also auch in Bezug auf Markenbildung, in Bezug auf Markenparameter gilt, Out of Home wird im Mix eingesetzt, wird mit vergleichsweise kleinen Budgets und daraus resultierend geringen Grenznutzeneffekten eingesetzt und kann dadurch sehr, sehr effizient wirken. Und das zweite Thema, über das wir eher vorhin gesprochen haben. Hier gilt auch, dass die Wirkung durchaus lange anhalten kann. Also auch da haben wir Einzelfälle gesehen, wo die Wirkung von Out of Home über mehrere Wochen, in Einzelfällen sogar bis zu 13 Wochen und länger anhalten kann.
Ich finde, das ist ein super spannender Einblick in die Wirkweise dieser Gattung. Man muss es wirklich sagen, weil es tatsächlich auch Erkenntnisse sind, die mir zumindest so noch nicht präsent waren. Sie werden sehr schön vor Augen geführt. Zum Schluss nur noch ganz kurz, was ist denn dein ganz persönliches Fazit eurer Studie?
Also, wenn ich es auf einen Punkt bringen soll, die Studie bestätigt wieder mal, dass ein gut ausgesteuerter Media-Mix wichtig ist, gut funktioniert. Und wir können sehen, dass sich da Out of Home auf keinen Fall hinter anderen Medien zu verstecken braucht. Dass also Out of Home ein sehr, sehr wichtiger und effizienter Beitrag im Media-Mix sein kann.
Vielen Dank. Das war Professor Dr. Alexander Preuß, Managing Partner der Analect, zur Metastudie über die Wirkweise unter anderem, für uns natürlich als Fachverband besonders, von Out of Home. Ganz herzlichen Dank für deine Einblicke. Ich glaube, wir haben sehr viel gelernt. Vielen Dank.
Sehr gern.